Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben den 28. April und die Watch hat sich versammelt, um heute hier einerseits den April zu verabschieden und einen Blick zu werfen auf das, was da kommen möge in einem sicherlich sehr interessanten Monat Mai des Jahres 2024. Es herrscht Aufruhr in der russischen Opposition. Wir haben beim letzten Mal schon darüber geredet und auch heute möchten wir damit einsteigen. Mit mir versammelt sind Thomas Lörs und Dmitri Nabokov. Dmitri, du hast mit mir lange über dieses Thema gesprochen. Du hast viel zu diesem Thema geschrieben. Du hast jetzt noch ein Video dazu veröffentlicht. Und ja, es ist ein großes Thema. Zumindest in dem, was wir russische Opposition, russisches Exil nennen. Wie ist der Stand der Dinge? Wo sind wir jetzt gerade nach, ich glaube, 2 Wochen Verräter von Maria Pevtschich?
Na, bei zwei Drittel. Weil 2 von 3 Teilen sind ja veröffentlicht und viele haben sich schon eine Meinung gebildet und die auch überall kundgetan im Internet. Aber der dritte Teil kommt natürlich noch, wird wahrscheinlich auch der wichtigste sein. Ja, wo stehen wir jetzt? Wir stehen da, dass das Team Nawalny, der Fond für Korruptionsbekämpfung, FBK auf Russisch, im Grunde ja entweder einen politischen Krieg erklärt hat an die anderen Oppositionellen oder sich einfach nur von den Altlasten entledigt. Also mit Blick auf eine mögliche Putin-Nachfolge, auf eine mögliche Wahl, auf einen möglichen Moment, wo man sich den Russen, den russischen Wähler, den Elektorat stellen wird müssen, um ihre Gunst wird buhlen müssen, dass man dort zu diesem Zeitpunkt optimal aufgestellt ist politisch. Ja? Und man kann auch einfach so sagen, die zielen hier nicht gegen politische Gegner, gegen Chodorkowski, weil er ein Oligarch war aus den 90ern, und nicht gegen die anderen Oppositionellen, sondern ja, positionieren sich einfach als frische neue Kraft, die nicht belastet ist von den 90er Jahren. Und ja, wie würden das so aussehen? Ja, der Putin hat euch den Krieg verloren und Chodorkowski oder die alten Liberalen, die alten Demokraten, die haben ja dieses Schandmal der 90er Jahre. Die haben im Grunde eure Demokratie an die Oligarchen und danach später an Putin verkauft. Und wenn es jetzt wirklich ein demokratisches Russland geben soll und ihr das wollt, dann könnt ihr nur uns wählen, Team Nawalny. Weil wir sind davon unbelastet und gegen Putin.
Wir sind die unbefleckte,
ja.
Neue Kraft.
Genau, das unbefleckte neue Kraft. Das ist, wenn man es wohlwollend betrachtet. Ist ja jetzt nicht illegitim, ne, das so zu sehen. Jens Sieger sieht es zum Beispiel so.
Also als politisches Kalkül.
Ja.
In dem Sinne meinst du auch, dass man es ihnen nicht jetzt als zum Vorwurf machen kann, ein politisches Kalkül zu haben, denn was ist sonst Politik als
richtig, genau,
die Verfolgung seiner politischen Vorteile?
Ja, genau. Lass uns mal vielleicht mal lieb anfangen und nicht gleich angreifend und vorwürfend, ja, sondern betrachten wir das mal positiv. Team Nawalny ist eine politische Partei. Auch wenn sie jetzt nicht zugelassen sind, verboten sind, zu einer Extremistenorganisation erklärt und so weiter. Es ist eine politische Partei, im besten Fall. Ja? Darf nicht tätig sein und darf nicht zur Wahl antreten, aber sie sind es. Und eine Fraktion. Früher hat man Fraktionen was ganz anderes verstanden, als einfach nur eine Gruppe im Parlament. Einfach eine politische Kraft eben. Und sie dürfen natürlich gegen andere Kräfte sich wehren, also die politischen Konkurrenz annehmen. Darf man machen. Man darf dort Winkelzüge machen und Bewegungen, ja. Und man darf sagen, man ist besser als jemand anders. Darf man. Auch in einem Krieg darf man sagen, ich bin besser als eine andere Partei. Man muss nicht die Innenpolitik der Außenpolitik unterordnen. Team Nawalny muss sich nicht in den ukrainischen Freiheitskampf einordnen. Sie können es tun und das kann moralisch geboten sein. Man kann aber auch argumentieren, dass ihr Ziel die Machterlangung ist, die Ablösung des Putin-Regimes, das Sicherstellen eines demokratischen Russlands nach Putin und alles, was dem schädlich ist, diesem Ziel, dass man das hinten anstellt. Das wäre dann, dass jeder übernimmt eine Teilaufgabe. Ja? Also die Ukraine übernimmt den Teilaufgabe, dass das Putin-Regime stürzt, indem es besiegt wird militärisch oder ihre eigene Interessen, also ihr eigener Freiheitskampf sorgt einfach dafür. Ja, das ist jetzt nicht so, dass die Ukraine da der russischen Opposition da irgendwelche Arbeit zuliefern muss oder so. Jemand der Westen übernimmt dafür, dass die Ukraine ausgerüstet wird und wir übernehmen eben an Moment X, also das Team Nawalny würde dann an Moment X, zum Zeitpunkt, wo sich ein Fenster der Möglichkeiten öffnen, es übernehmen, die Russen in die Demokratie zu führen. So könnte man das ja betrachten, kann man ja. Man kann es natürlich auch kritisch sehen. Die häufigste Kritik, die wir kennen, ist natürlich die, dass sie über die Ukraine schweigen. Dieses ohrenbetäubende Schweigen des Teams Nawalnys zu den Verbrechen Russlands in der Ukraine. Wenn man aber zum Lager gehört, die dürfen politische Moves machen, weil sie eine politische Bewegung sind. Und die Russen sind so, wie sie sind. Sie sind brainwashed und seit 20 Jahren der Propaganda Putins ausgeliefert. Und da kann jetzt nicht die stärkste Opposition hingehen und sagen, wir sind auf Seiten der Ukraine, wir sind sozusagen, das würde uns zu Landesverrätern machen in Russland, können wir nicht tun. So. Aber bevor ich hier mich im Kreis drehe.
Ich atme ganz ruhig, ich atme ganz tief, weil du hast ja gesagt, wir sind erst einmal lieb. Deshalb möchte ich da auch nicht sofort über dich herfallen. Denn das, was du gesagt hast, ist in sich schlüssig. Warum sollte man einer politischen Partei vorwerfen, politische Arbeit zu tun? In einem pluralistischen Sinne. Also, wo ist unser Milieu? Wo sind unsere Interessen? Wo sind unsere Mehrheiten? Wie setzen wir die durch? Okay, soweit, so gut. Das, was du gesagt hast, setzt dann für mich zwei Sachen aber voraus. Die eine Sache, das Team Nawalny hält sehr große Stücke auf sich selbst, das leisten zu können, was du da gerade skizziert hast. Zweite Sache, das Team Nawalny verfügt über strategische Informationen, die mir in keiner Weise vorliegen, was nicht verwunderlich ist. Sicherlich haben sie in vielerlei Hinsicht einen enormen Informationsvorsprung vor zum Beispiel meiner Recherchearbeit. Aber grundlegend frage ich mich, was sie dann da sehen, wo sie denn sich anbieten wollen, wem oder was sie sich anbieten wollen. Denn das sehe ich so gar nicht. Aber gut, da bin ich jetzt schon rübergerutscht. Die beiden Sachen sind vorausgesetzt. Sie haben unglaubliches Selbstvertrauen und sie zielen da auf etwas ab, was ich nicht sehe. Beziehungsweise, und darf ich da rein mit einigen Sachen zu Pevtschik und einigen Beobachtungen, weil folgendes Schema jetzt bei dieser Dokumentation. Zwei Drittel, hast du gesagt, sind rum und wir haben schon gesehen, alle sind schuld. Ja, dieses Grundlegende. Jelzin ist schuld, Bilisowski ist schuld. Wer ist noch alles schuld?
Chubais,
natürlich, der war ja immer auch schon schuld. Wer war nicht schuld? Wer fehlt in dieser Dokumentation bisher?
Putin.
Nein. Putin war ja, okay. Putin ist ja Nutznießer des Ganzen und letzten Endes dann Produkt dieser Schuldkette. Nein, Roman Abramowitsch wird abgehakt, ja, der war ja nicht wichtig.
Der wird so zu einem Laufburschen von Berezovsky.
Derjenige, der das große Portemonnaie von Putin wurde derjenige, der alle Widersacher von Putin aus dem Weg geräumt hat. Aber okay, gut. Ist halt Roman Abramowitsch zufällig nicht wichtig, was ja auch vielleicht damit zusammenhängen mag, dass, wie Maria Pevcicher vor einiger Zeit sagte, er in die Gespräche involviert gewesen sein soll bezüglich einer Freilassung eines Austausches von Nawalny. Aber gut, ne? Abramowitsch, oh, war nur ein Laufbursche. Okay. Vor welchem Hintergrund findet jetzt diese Dokumentation statt? Der Hintergrund, den wir jetzt gerade in Russland erleben, ist eine immer mehr Fahrt aufnehmende Enteignung. Wir hatten das schon ein paar Mal letztes Jahr, glaube ich, erwähnt. Und diese Nationalisierung, also dieser Rückgriff auf gute, alte, bolschewistische Aktivitäten, der steht jetzt groß im Raum. Ja, du hast Leute jetzt wie Friedmann und Arwen zum Beispiel. Wir hatten Friedmann letztes Jahr erwähnt, da hatte ich mich gewundert, warum geht er nach Moskau zurück? Ich meine, was erwartet er? Und das bekommt er jetzt. Also das sind für Putin gerade Verräter. Potanin, der gerade auch ganz große Probleme kriegt. Khan, kriegen alle ganz große Probleme gerade. Und in der Zeit jetzt veröffentlicht Maria Pevcich die Dokumentationsserie Die Verräter. Ja, also das ist... finde ich hier eine Lesart, eine Richtung, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Ich würde Maria Pevcich hier nicht unbedingt genau dieses Kalkül vorwerfen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich in einer gewissen Form gerade auch instrumentalisieren lässt. Denn, und da würde ich gerne mal einmal selber gucken, inwiefern wir da Material zu finden. Kennt ihr Demchenko? Weil von dem habe ich die Geschichten alles. Demchenko?
Was ist ein Blogger?
Schon mal gehört, das ist ein, auch ein Politjournalist. Im Gordon-Kanal ist der oft. Und der meinte jetzt hier, im Moment, also Chodorkowski und Nevselin hatten geklagt. Ich glaube, also... Genau, da müsste ich fragen, wo haben sie geklagt für die...
In Holland, glaube ich.
In Holland war das?
Ja, ja.
Für also die Entschädigung ihrer Verluste bei Yukos.
Genau, 80 Milliarden, ja.
Und es ging hier jetzt um 50 Milliarden Entschädigung, die ihnen anscheinend zugesprochen wurde, die dann genommen werden von russischen Aktiven, die dann konfisziert werden, die unter Sanktionen gefallen sind. Und Chodorkowski und Nevselin hatten schon gesagt, dass die Hälfte des Geldes an die ukrainischen Streitkräfte geht oder an die ukrainische Regierung. Ja. Insofern ist es gerade ganz interessant, dass jetzt Pevcich auf den Gedanken kommt, Chodorkowski schlecht darzustellen, denn er ist jetzt in Rechtfertigungsdrang, also er ist jetzt gerade in der Schusslinie. Sie ist umstritten, aber großer Star und sie kann sich ja, wie wir gesehen haben, wunderbar verkaufen. Und er steht im Beschuss. Also das mal so als Hintergründe dazu. Ich habe bisher immer nur gesagt, ja, das ist für mich Eskapismus. Aber dieser Eskapismus, der da angeboten wird auf hohem investigativen Niveau, dieser nahezu schon nostalgische Rückgriff auf die 90er, der viele Leute jetzt in Russland anspricht, von diesem Nawalny-Klientel, und du sagst, auf die sie sich da politisch beziehen, die ihr, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen potenzielles Elektorat wählen, dann werden diese Leute mit dem Predatili, die Verräter, genau in die Stimmung gebracht, die Putin auch gerade im Land haben möchte. Denn du brauchst gerade diese Verräterstimmung, diese leicht bolschewistische, rosarote Neigung dazu jetzt zu sagen, die müssen alle raus, ne, die ich aufgezählt hatte. Friedmann, Arwen, Khan, Potanina, Potanino oder Potanino, wie heißt der?
Potanino heißt er doch.
Potanino, ja. Potanin, ohne O. Potanin. Die müssen alle weg.
Ja, könnte auch nur Zufall sein, also zeitlich. Ich meine, Heftchen kann. Also erstens, warte mal, warum ist sie eigentlich so im Vordergrund? Seit wann ist denn das so, dass sie da verantwortlich ist, seitdem Volkov sein Problem hatte mit Friedmann und Arwen und da zurückgetreten ist, oder?
Also performativ ist sie schon seit der Inhaftierung Nawalnys sehr im Vordergrund.
Okay.
Was die Interne angeht, weiß ich nicht, aber so von dem Gesicht des Teams Nawalny, da hat sie nach der Inhaftierung, glaube ich, einen großen Sprung nach vorne gemacht.
Ja, also zumindest jetzt in dieser Serie. Ich bin gar nicht sicher, ob es drei sind. Sind es vielleicht nicht 8 Folgen? Habe ich gar nicht im Kopf. Aber Nawalnaja, Julia Nawalnaja fehlt da so ziemlich komplett. Das ist alles Pevcik im Vordergrund. So. Und es ist jetzt nicht absolut wild zu sagen, sie nutzt das, um innerhalb vom FPK die erste Rolle zu spielen. Vielleicht nicht das Gesicht, aber das Gehirn vom FPK zu sein. Ja. Da waren ja vielleicht dann so das Gesicht und sie das Gehirn. Zumindest die, wo es politisch lang geht, welche Richtung man einnimmt, dass man das bestimmt. Und ich glaube, das ist sie jetzt. Hat sie geschafft. Das ist ja so auch ein Ziel, vielleicht diese Serie. Zweites Ziel ist, innerhalb der Oppositionsgruppen, indem man zufälligerweise die Gruppe um Chodorkowski mit anschwärzt, weil sie nochmal dieses schwarze Mal des 90er Jahre mit sich tragen. Das ist auch ein komischer Zufall, dass das, wer ist denn da größte Konkurrent im politischen eigenen Lager, da am schlechtesten aussieht. Ja. Dass jetzt noch als dritter Effekt auch noch diese Oligarchengeschichte, die du angesprochen hast, dass Putin ja an Geld einfach kommen möchte, dass da viel Geld umverteilt wird und dass da Sündenböcke gesucht werden, das kann auch nur ja, ein Miteffekt sein, muss nicht das erste sein. Du meintest, sie lässt sich da vielleicht instrumentalisieren, ja.
Nicht unbedingt nur, dass es Putin um Geldumverteilung geht, sondern es geht um Umformatierung der Eliten.
Das meine ich auch damit, ja. Also Militarisierung ist nicht nur, die Armen ziehen sich Uniformen an, die Fabriken bauen Panzer und der Rest bleibt, wie es ist. Das ist natürlich Elitendesign, ja, klar.
Ja, Putin hat das ja jetzt hier, wann war das? Am Donnerstag, glaube ich, bei einer Rede vor dem russischen Industriellenverband ja klar gemacht. Ah, wir nehmen euch die Dinger weg. Nicht um die 90er Jahre rückgängig zu machen, müsst ihr keine Angst haben, aber wenn ihr gegen die Sicherheit des Landes seid, wird alles enteignet. Das ist die Botschaft gerade.
Können wir ein bisschen Thomas mit reinholen?
Ja, darf ich mal eine Frage stellen?
Schreib's in den Chat.
Was ich mir, ich habe dir die schon beantwortet und ich habe es nicht gehört, aber diese Serie, gut, ich habe jetzt gerade mal nachgesehen, die hat 5,2 Millionen Views, der erste Teil. Aber wir haben ja nicht darüber geredet, als Nawalny noch im Gefängnis war, dass der politisch überhaupt keine Rolle spielt. Und wieso sollte Nawalny und wieso sollte das jetzt überhaupt politisch eine Rolle spielen?
Was meinst du mit keine Rolle spielt? Also, diesen
Was
Artikel,
bringt?
er hat er am letzten großen Artikel, der, falls er das überhaupt war, also der letzte große Artikel, Richtung, also was ich meine, mit politischer Richtungsentscheidung, ja, den Nawalny angeblich aus dem Gefängnis getroffen hat, war genau das. Er hat die 90er aufgegriffen, hat gesagt, wer hat die Ursünde begangen? So, und das waren die Liberalen. In den 90er, die haben sich, die Truppe um Jelzin hat sich verkauft, und dann haben sie später Putin an die Macht gebracht. Das war schon Nawalny, falls das überhaupt alles so seine Feder stand, was wir nicht genau wissen können. Ne? Vielleicht war es ja auch schon Pevcik. Wissen wir nicht. Aber nehmen wir mal an, das war selbst Nawalny, dann, also zumindest behauptet sie das jetzt in dem Video, dass sie damit sein Werk weiterführt. Sie sagt, er hat uns das vorgegeben. Ja, das ist sein politischer Testamentwille sozusagen. Aber
Und
was meinst du mit keine Macht
ihr
gespielt?
meint das, und was bringt das? Glaubt ihr, die Russen stehen jetzt auf und sagen, oh?
Nee, es geht alles nur um nach Putin.
Ach so.
alles so irgendwann, wir müssen uns vorbereiten, Putin stirbt oder wird weggeputscht oder sonst irgendwas. Und dann müssen, ja, dann wird um die Russen geworben. Wohin geht es? Ja, also vorausgesetzt, nicht eine kleine Kamarilla macht das wie nach Stalin irgendwie unter sich aus, wie es mit dem Land weitergeht, sondern das Volk hat irgendwie was mit zu besprechen. Dann bewirbt man sich um politische Richtungsentscheidung. Team Nawalny sagt, wir gehen da und dahin. Die unbefleckten Demokraten sollen ans Ruder. Chodorkowski sagt, hier, ich habe ja moralische, wie sagt man, ja, ich habe 10 Jahre abgesessen, ich habe es verdient oder so. So ist die Idee grob. Ja? Die Nationalisten, die um Gierkind sagen, nee, ganz woanders hin oder so. Man bewirbt sich auf jeden Fall.
Habt ihr das mitbekommen, dass Chodorkowski in irgendeiner Weise politisch aktiv werden will nochmal in Russland?
Er sagt natürlich nicht. Er sagt, ich helfe nur und so weiter. Aber ich denke schon, ich meine, sagt er natürlich nur aus taktischen Gründen. Aber zumindest hat er sich dazu nicht geäußert.
Okay.
Ich möchte nochmal ganz stark Thomas unterstreichen, weil das ist, finde ich, die Schlüsselfrage hier. Was bringt das? Und diese Verwunderung von Thomas nochmal, da möchte ich nochmal anknüpfen an das, was du anfangs gesagt hast, Dimitri. Es wäre ja einem politischen Kalkül kein Vorwurf zu machen. Okay, gesetzt den Fall, es wäre aus politischem Kalkül. Ja, wofür denn? Das ist eine vollkommen sinnlose Aktion, gerade eine Doku über die 90er zu machen, an irgendein YouTube-Elektorat, welches überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwas zu beeinflussen, außer vielleicht nochmal vor 2 Jahren mit einer Taschenlampe irgendwie im Dunkeln im Hof gestanden zu haben, was mittlerweile auch schon zu unsicher ist. Jetzt stellt man sich halt in seine Küche und haut auf den Kopf, auf den Kochtopf drauf. Und da ist doch ein Bruch. Da ist doch ein Bruch mit dieser ganzen Sache.
Es muss ja nicht jetzt was bringen, sondern in dem Punkt X in der Zukunft.
Und da komme ich auf den ersten meiner beiden Punkte zurück, mit diesem Selbstvertrauen. Sowohl Chodorkowski als auch Team Nawalny haben aus meiner Sicht überhaupt keine politische Substanz. Sind vollkommen unfähig, politisch irgendwelche Entwicklungen zu begleiten, anzustoßen. Das sind keine Politiker, die sind nicht politisch. Chodorkowski hat mal über sich gesagt.
Adenauer und Schmidt, hier Kurt Schumacher, 44 auch nicht.
Adenauer nicht?
Na, 44, was war der? Der war irgendwie.
Guck dir mal bitte seine politische Biografie an.
Der war 44 nichts, hatte kein Amt.
Nicht, dass er da kein Amt hatte. Ich rede von Know-how, Dimitri. Das Team Nawalny hat bisher schau mal, das ist doch gerade grundlegend auch schon wieder dieses politische Missverständnis oder Unverständnis des Team Nawalny zu glauben, nur wenn ihr den Leuten lange genug einredet, oh, die bösen Korrupten, die nehmen euch das Geld weg, oh, die bösen Korrupten, die nehmen, und guck mal, was sie sich alles kaufen und was. Dieses Unverständnis dafür, dass du außer einem wohligen Neid überhaupt nichts in der Gesellschaft damit bewegst, ist bei Chodorkowski etwas anders. Er hat sich mal so als Manager, CEO ausgegeben. Aber es sind keine Leute, die in irgendeiner Weise ein politisches Spiel spielen können oder was Reales haben, wo sie sich politisch wirklich einmischen wollen. Als Gegenbeispiel nenne ich dir Zhenia Roizmann. Das ist ein Politiker. Das ist ein Politiker reinsten Wassers. Der, wo ich immer sage, Russland mit einem Sozialminister Roizmann, wenn so ein Land möglich gewesen wäre, ja, dann kannst du politisch wirklich mal Prozesse einleiten. Die denken in so einer, also sowohl Chodorkowski, glaube ich, vielleicht etwas weniger, aber immer noch, aber voll Team Nawalny, die denken immer noch so in einer sowjetisierten Vorstellung darüber, was Politik sein kann und in keiner Weise in so einer offenen, widersprüchlichen, demokratischen Art. Deshalb kann ich Thomas da auch nur zustimmen. Was bringt das jetzt? Ja, nichts bringt es. Ich kann mir nur vorstellen.
Warum ist Roizmann mehr ein Politiker als Pevcik und Chodorkowski?
Weil der gesehen hat in Jekaterinburg, wir haben riesige Probleme mit Drogen. Und er hat sich dann gefragt, was kann ich mit den Leuten machen? Hat sehr unpopuläre Sachen auch.
Das war ewig her. Zu letzter Zeit war er einfach nur Blogger und hat Spendensammler.
Ich rede nicht darüber, dass er jetzt gerade irgendwie eine Funktion, Wirkung, Hoffnung wäre. Nein, Dimitri, ich meinte, ich wollte dir vor Augen führen, was ich unter politischer Substanz verstehe. Also, und die gibt es im Team Nawalny nicht.
Also einfach eine Person, die, da fehlt mir jetzt das richtige Wort, ja, so ein moralisches Standing hat, also so eine Art Nelson Mandela.
Nein, oder so, die was machen würden, die real sehen in der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn du sagen würdest, hier, riesiges Thema, bei dem ich immer wieder anfangen würde, du musst was mit der Gewalt in der Gesellschaft tun.
Okay, du musst dich um außerhalb die Gewalt, von
und sie
vom
kümmern sich halt nur.
Regime kann jetzt niemand etwas machen. Reusmann auch nicht.
Also das was Team Nawalny hat, ist super, aber mehr haben sie nicht. Und das ist ihre Expertise im Investigativjournalismus zu Korruption. Mhm. Das ist ihre Sache.
Reusmann jetzt da mehr Substanz haben sollte. Also er hat einen Namen. Ja,
weil er Sachen angestoßen hat. Er hat einen eigenen Fonds gegründet. Er hat, wie gesagt, Jekaterinburg sehr viel im Bereich der Drogenprävention getan und auch sich um die Leute. Er hat seine Sprechstunden danach noch gemacht. Leute, du konntest zu ihm kommen. Ich habe ein Problem, Herr Reusmann.
Ja, der hat einen
und so eine Art Bürgermeister gemacht. Team Nawalny hat das alles nicht. Das, was sie machen, ist ja super. Hat nur nichts damit zu tun, dass ich ihnen in irgendeiner Weise zutrauen würde, politisch zu wirken.
Zumal aber wenn du 20 Millionen Russen übers Internet erreichst und sie von der Propaganda fernhältst, ein anderes Narrativ verbreitest, tust du auch was. Also ich weiß nicht. Aber warte mal, wie zentral ist denn jetzt dieses Argument für uns? Keine Substanz. Hohes Selbstbewusstsein. Okay, genau, es geht alles nur um irgendwann werden wir was bewirken können in Zukunft. Ne? Und Thomas, du sagtest, was soll das bringen? Im Moment bringt es gegen Putin nichts, es bringt für die Ukraine nichts, es bringt im Moment nur innerhalb dieser Exil-Opposition etwas. Und zwar, dass Team Nawalny sich abgrenzt von anderen Gruppen. So. Und die sagen, das ist halt, das wird wichtig in Zukunft, wenn der Moment da ist, wo Russland wieder nach links oder nach rechts abbiegen kann, entweder in eine falsche Richtung, ein falsches Gleis nehmen kann oder ein richtiges, ist es wichtig, dass wir das Richtige wählen und nur wir können das sicherstellen. Das ist die Idee. Ja, also im Moment bringt das nichts. Nee.
Und vor dem Hintergrund funktioniert diese Satire von Alexander Nevzorow, der sagt, das Team Nawalny verwandelt sich gerade in eine Sekte.
Das sage ich doch. Wann hat er das denn gesagt?
Nach dir bestimmt, der dein Video wahrscheinlich.
Ich höre nicht mehr.
Ich wusste aber
nicht, interessant, okay. Vielleicht fange ich ihn wieder an zu hören.
Mach das mal.
Ja, gut, interessant. Das habe ich aber hier vor 3 Tagen dir schon gesagt.
Ja. Ich mag da auch in keiner Weise dein Copyright irgendwie anfechten oder so. Das finde ich ja lustig. Außerdem mag es ja sein, dass 2 geniale Denker auch zur gleichen Zeit zur selben Schlussfolgerung kommen, wenn es einfach so offenkundig ist und das die beste Beschreibung dafür ist.
Das war eigentlich Anton, der sagte, das ist Team Nawalny ist wie so ein Zug, den man auf eine Gleise gesetzt hat und er kann nur in eine Richtung fahren. Und das ist für mich eine Sekte einfach. Ja.
Und ich meine, Koch hat Pevcich ja direkt vorgeworfen, sie hätte hier Hilfe von Kirienko bekommen. Das jetzt mal dahingestellt. Aber irgendwas läuft da durchaus. Und irgendwas läuft ja im Großen und Ganzen jetzt auch, wenn wir über die Oligarchen reden und über die drohende Enteignung alles und über diese.
Also du sagst, Team Nawalny und Kreml, die sind da ein bisschen verbandelt und irgendjemand hilft da irgendjemand, das wäre kein Zufall und so, ne? Was sagst du?
Ja, wir sehen ja im Moment, dass die Bulldoggen wieder wach geworden sind und der Teppich gerade an einigen Stellen zu flattern begonnen hat. Ihr kennt ja diesen russischen Spruch des Kampfes der Bulldoggen unterm Teppich. Und diese Bulldoggen, die lange Zeit unter sehr dicken Teppichen gehalten worden waren, also spätestens nach der Tötung von Prigozhin, da sehen wir ja jetzt neue Bruchlinien und sehen neue Kämpfe. Insofern haben wir verschiedene Clans und eine Verbindung zu einem der Clans, eine Verbindung irgendwohin. Natürlich haben sie ihre Verbindung. Natürlich, sie operieren ja nicht einfach nur sozusagen im luftleeren Raum.
Ja, ich meine, das klang für mich so wie Kreml will gerade das und Team Nawalny macht das, was Kreml möchte. Also, dass man damit man da sich abspricht, zuarbeitet, ja,
der Kreml,
sich instrumentalisieren
und
lässt.
Der Kreml macht doch gerade genau dasselbe. Das Gleiche.
Kann ja nur Zufall sein.
Zufall.
Ja, kann nur sein.
Jetzt mal
im Ernst. Du machst
eine 5 Millionen Doku bei YouTube und hast gerade die größte Korruptionsverhaftung seit einem Jahrzehnt in Russland mit Ivanov. Ja, okay. Nein, das ist nicht zufällig. Die Stimmung wird in die Richtung gelenkt und die Stimmung ist, guckt euch die Verräter an.
Dann kannst du aber auch sagen, die haben die letzte auf, also die haben Ivanov auch aufgeklärt. Dass der so korrupt ist, das hat Team Nawalny aufgeklärt. So.
Das wusste ja auch sonst keiner.
Nee, aber die haben es zumindest breit gespreadet. Also sie haben die größte Reichweite und ihnen ist es zu verdanken, dass man das auch vorher schon wusste, alles. Ja? Breitere Masse und nicht nur jetzt irgendwie Fachleute. Wobei, nee, dass der korrupt ist, das war ja sowieso klar. Aber nee, wie genau, ne? Wie seine Frau mit rumhängt, da mit drin hängt und so weiter, wie das ganze Schema funktioniert. Das haben die schon gemacht. Da könnte man jetzt auch eine Verbindung konstruieren. So, Team Nawalny, Shoigu, nee, nicht Shoigu. Irgendjemand anders will an Shoigus Posten oder Geld oder seinen Clan an Karren fahren. Und will den anschießen und nimmt sich sein Vize als leichtestes Ziel und lässt ein bisschen Informationen an Team Nawalny durchsickern und die machen dann eine Investigativrecherche. Das lässt sich immer machen, so eine Verbindung.
Nein, aber die Verbindungen sind ja sehr offenkundig. Ich meine, wohin ist er gebracht worden? Das ist sofort natürlich zum FSB-Gericht, im Basmanni-Gericht. Und wer da jetzt wie eingebunden ist, das ist ja klar, das ist ja gegen Shoigu, du sagtest es, das ist eine große Kampagne gegen Shoigu, von der ich nicht ganz sicher sein kann im Moment, wie sie weitergehen wird, denn Shoigu, das ist jetzt interessant, ob er den Mai politisch überlebt oder nicht.
Ja, lass mal quatschen. Ich will nur einen Satz sagen. Ich glaube, ich nehme mal die Position ein. Ich glaube, Team Nawalny macht ihr eigenes Ding. Das hat mit Kreml und Kirienko nichts zu tun. Und du behältst die andere Position. Und wir betrachten dann die ganzen News ab jetzt unter dieser Linse und suchen nach Argumenten dafür und dagegen, ja?
Ja, schön. Das ist nett. Gut. Das ist eine sehr schöne
Einfall. So, und jetzt zum Mai. Laskavy Mai. Let's go.
Ja, am 7. Mai haben wir die Inauguration. Und am 9. Mai den heiligsten Feiertag des frankenstein-faschistischen, krypto-bolschewistischen, wie auch immer mafiösen Putin-Regimes Russlands. Mit der Konsequenz, dass, so sieht es ja diese russische Verfassung vor, mit Amtsantritt eines neuen Präsidenten auch eine neue Regierung gebildet werden muss. Wir werden es also nolens volens mit einem großen neuen Elitespiel oder auch eben nicht mit einer großen einfach Bestätigung der alten Eliten zu tun bekommen. Und zwischendrin noch diesen seltsamen Feiertag 2024, zu dem Putin sich schon im letzten Jahr hat entschuldigen lassen. Er würde da sich nur per Videoschalte melden. Putin so und so, im Moment eher gerade abgetaucht. Wird vermutet, dass ihm die ganzen Sachen mit seiner Wiederwahl und so alles so weit auf die Nerven gegangen sind, jetzt die Überflutung, dass er sich da erstmal wieder rauszieht. Also wo stehen wir Ende Mai, wenn wir sehen, dass, und das sind wir beim Kern der Sache, dass die russische Offensive einfach weitergeht und weitergeht und weitergeht. Dabei aber propagandistisch noch geschürt wird, was da noch im Sommer kommen könne von russischer Seite, wenn da die, weiß ich nicht, die noch große Offensive losgeht. Einer ukrainischen Armee, die nach wie vor sehr tapfer ihre Frontlinie verteidigt, aber auch schon zu verstehen gibt, dass es durchaus im Bereich des nicht ganz Ausgeschlossenen wäre, dass wir im kommenden Mai auch die Zerstörung der Krimbrücke erleben.
Ja, in welche Richtung wollen wir gehen? Richtung US-Hilfe? Richtung 60-Milliarden-Paket?
Ja, wie sieht es da jetzt aus? Dimitri, ich wollte dich fragen, weil du hast mich da letzte Woche so mit angefixt, mit deinem was ist passiert? Ich habe deine Verwunderung sehr gemocht.
Die Johnson-Wende.
Ja, die Johnson-Wende, genau, genau. Bist du da weitergekommen? Hast du da ein bisschen Ordnung schaffen können?
Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Nicht groß. Also ich bin immer noch nicht zufrieden. Also ich mag es nicht, irgendwo keinen Durchblick zu haben. Und ich habe immer noch bei diesem mehr als bei allen anderen Themen dieses ungute Gefühl, du blickst da nicht durch. Da ist irgendwas passiert. Und ich glaube auf jeden Fall nicht daran, dass Johnson gebrieft wurde und dann voller Schreck gesagt hat, um Gottes Willen, so schlecht sieht das also aus. Oder eine christliche Gruppe bei ihm im Büro auftauchte und sagte, da werden aber Christen verfolgt. Und er als Gläubiger sagt, um Gottes Willen, Christen. Also, dass die Russen die Priester umbringen und so weiter. Und dann sagte er, ja, dann sehe ich das ja alles in einem ganz anderen Licht. Und dann selbstverständlich mache ich diese Abstimmung. Ich weiß nicht, das ist diese Wende, die hatte weltpolitisch ein derartiges großes Gewicht. Boah, da müsste ich mal echt jetzt überlegen, wann eine einzelne Entscheidung von einem einzelnen Menschen zuletzt so wichtig war, also in einer positiven Richtung. Weiß ich nicht. Könnte sein, dass nach der Entscheidung Putins vom 24.02. oder 21.02.22, das vielleicht so das große nächste Ding ist eigentlich. Und vieles ist irgendwie transparent und niemand mag ja spekulieren. Man ist ja als seriöser Journalist da, muss man ja aufpassen und darf das nicht. Und ja, eine zufriedenstellende Antwort habe ich da nicht gefunden. Ich habe niemanden, dem ich folge, hat mir da eine Geschichte irgendwie vorlegen können, wie alles zusammenhängt, wie das passiert ist. Weil es vor allem dann auch um Trump geht. Ne? Hinter Johnson ist Trump. Und ich muss halt wissen, hat sich Trump umentschieden oder war das Johnson? Und wenn Trump sich umentschieden hat, dann ist das für mich das richtig große Ding.
Ja. Wie gut, du hast es gerade gesagt, wie gut, dass ich kein Journalist bin. Ich merke es gerade wieder. Und Journalisten haben sich da an ganz andere Anstandsregeln zu halten. Ich als Philologe suche nach den. Ich wollte mal auf ein paar Punkte deiner Geschichte eingehen, denn da gilt es ja hier. Thomas wollte ich eigentlich ansetzen auf die Duda-Geschichte. Weil das habe ich gehört, dass,
er war auch da und hat auf Trump.
Sag mal jetzt mal, was gemunkelt wird. Duda soll sehr überzeugend gewesen sein im Treffen mit Trump, aber auch nicht mit Johnson nur, sondern auch mit Trump, dass Duda anscheinend Einfluss hatte. Du sagtest Christen, ja, aber mein lieber Dimitri, es geht ja nicht um Christen an sich. Christen gibt es ja nicht. Es gibt ja nur ganz viele Sekten. Und es geht ja hier um bestimmte protestantische Sekten, die Johnson sehr nahe stehen. Und auch wenn wir hier ein Club der Atheisten sind, wie ich, glaube ich, sagen kann, ohne dass wir da jemals drüber gesprochen haben. Nee, Thomas, genau. Thomas ist unser einziger Gläubiger hier. Oder nochmal Markus fragen.
Thomas, oder bist nicht? Du katholisch?
Ich bin katholisch, ja.
Ja, schau.
Den Pass.
Da haben wir ihn doch. Aber das brauchen wir auch, in jedem Fall. Insofern, ne? No offense. Was ich sagen wollte, und der Typ ist ja gläubig. Das ist ja jetzt
Eine Sache, die
uns ist. Das ist Amerika, hör mal, das ist die USA. Ja. Ne? Du hast genau diese Leute hier mit dran und das ist auch Teil der Politik. Und dann aber noch interessant, hast du dieses Memorandum der Republikaner gelesen? Welches eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte, aber dann doch irgendwie so in Anführungsstrichen geleakt wurde. Naja, jedenfalls sprechen sie davon hier. Das eine wichtige Sache auch war, dass Russland partout nicht aufgehört hat, nordkoreanische Munition einzusetzen. Die USA dagegen aber eindeutig etwas hat. Und dann auch die Entscheidung getroffen wurde, nee, dann vor dem Hintergrund, wenn das klar ist, dann kriegt die Ukraine jetzt auch die 300 Kilometer Attackams. Ja, das da noch.
Also nachdem Johnson erfahren hat, dass die Russen einfach weiter jeden Tag nordkoreanische Munition benutzen und damit ukrainische Zivilisten zu schießen, war er so schockiert, dass er diese Abstimmung...
Nein, jetzt muss ich ja Folgendes vorstellen. Jetzt sagen wir mal, wir sind 2034, ja? Und du mit all deiner Erfahrung in der Russland-Watch wirst gebeten, jetzt hier beim Skript für die neue Netflix-Serie The Johnson Turn. Mhm. Ja, so eine historische, militärische Doku-Serie, die Bezug nimmt auf die Ereignisse 2024, als von dieser einen Entscheidung dieses einen Mannes so viel abhing und er, wie wir heute wissen, die richtige Entscheidung getroffen hat. Bis heute wird gerätselt, was hat ihn dazu bewogen? Und dann machst du so eine Netflix-Serie, wo in verschiedenen Episoden immer die verschiedenen Sachen als die entscheidende Sache präsentiert wird. Ja, und da kann man sich als Zuschauer aussuchen, in welche Richtung man gehen will. Ob man sagt, oh, mir gefällt diese evangelikale Geschichte, da kam ein Licht, der war sonntags in der Kirche.
Und die haben zusammen gebetet.
Aus diesem Licht kam auf einmal ein ukrainisches Lied und er wusste, okay, Gott will mich in diese Richtung. Oder wenn er mehr so auf diesen internationalen Agenten-Thriller bist, dann geht's halt um Berichte von Agenten und nordkoreanischen Raketen und was sie rausbekommen haben, bisschen Marines auch mit drin und solchen Sachen.
Ja, den wunderbar. Bush und Putins Augen baue ich da auch noch ein.
Aber was ich sagen will, ich denke mir, das ist die Suche nach diesem einen einzigen Grund, ist so ein bisschen wie die Suche nach dem einen einzigen Gott oder so etwas.
Ah, da war ein bisschen hinaus, ja.
Denn das finde ich gut. Mhm. Wir haben das schon mit einem Netzwerk von Gründen zu tun, die alle ihre Legitimität und ihre Gültigkeit haben. Also gerade auch die Sachen hier, dass Iran-Israel den US-Blick auf jeden Fall erheblich verändert hat. Du hattest ja mal gesagt, dass du, das wird dich auch für verrückt halten können, wenn du sagst, ja, so ein All-in-Krieg jetzt Israel-Iran wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Auf lange Sicht gesehen. Ja, ich wollte es ein bisschen dimmen jetzt für das zart beseitete Publikum. Das spielt ja mit Sicherheit eine Rolle. Und auch die Waffenlieferungen aus Nordkorea spielen mit Sicherheit eine Rolle bei diesen Erwägungen.
Ja. Ja, warum in diesem einen Fall es vielleicht doch so einzelne Entscheidungen waren, warum ich das glaube, ist, weil so viele Treffen waren kurz vorher. Also in den Tagen, so 3-4 Tagen vor dieser Wende, ist einfach so viel passiert. Na, Duda fliegt dahin, Boris Johnson war da. Boris Johnson war irgendwie noch da. Da waren einfach viele Gespräche. Trump hat sich da mit vielen getroffen und irgendwie hat man schon gemerkt, da kommt so irgendwie Bewegung rein. Ne, dass da irgendjemand sich irgendwie umpositioniert. Und klar, der eine signalisiert irgendwie im Treffen mit dem und dem, dass ich vielleicht eine Neubewertung meiner Position vornehme. Der andere antizipiert das und ändert es auch. Ne? Also der Trump hat ja an dem Tag, glaube ich, morgens oder einen Tag vorher, auch auf einmal was ganz anderes getwittert oder bei True Social geschrieben, gepostet. Ne? Da haben sie alle auf einmal irgendwie eine Wende eingelegt. Das war nicht nur Johnson. Ne? Johnson war halt einfach nur der das dann ermöglicht hat. So, auch nur ein Glied in so einer komischen Ereigniskette da, diesen 3 Tagen. Wenn es eine Netflix-Folge-Serie wird, dann wird das auf jeden Fall so diese Woche sein. Weißt du, wie bei Cuba Missile Crisis, da gab es doch auch mal einen Film oder eine Serie drüber.
Na, ich denke, die Geschichte bietet sich an und vielleicht werden wir die ja uns in 10 Jahren einmal anschauen.
Ja, aber lass mal zu dem Paket kommen.
Ja.
Was da denn eigentlich jetzt beschlossen wurde. Ne? Wie Biden es vorher schon designt hat, sind diese ganzen Pakete so gestrickt, dass Waffen aus US-Beständen entnommen werden, in die Ukraine geschickt werden und mit diesem Geld werden neue Waffen gebaut. Ja, also so wird es gerechnet. Da wird nicht irgendein alter, billiger Abrams genommen und mit 100 Millionen irgendwie rübergeschoben, sondern das ist der Wert von neuem Technik. Oder anders gesagt, die US-Regierung hat jetzt die Erlaubnis vom Kongress oder durch dieses Gesetz, was dann durch den Kongress zum Glück jetzt endlich kam, für 1,5 Jahre lang so viele Milliarden auszugeben für bestimmte Programme. So, das ist ein ganz kompliziertes Schema, wie die Programme bezahlt werden, aber haben ja schon viele diese Rechnung aufgestellt, dass da irgendwie nur knapp 20 Milliarden jetzt in die Ukraine als Waffenhilfe gehen und auch nicht eigentlich schlagartig, sondern eben man kann einfach für so viel Geld nach und nach ausgeben und monatlich wäre das, glaube ich, 1 Milliarde. Ja, wurde das dann runtergerechnet, 1 Milliarde. Und das ist in etwa der Umfang, den die beiden Regierungen auch vor dieser Blockade der Republikaner geleistet hat etwa. Also das ist die USA nimmt dann die Hilfe für die Ukraine in dem Umfang wieder wahr, wie sie das vorher gemacht hat. So. Und wenn wir jetzt da versuchen, politische Schlüsse daraus zu ziehen, was das jetzt für uns heißt. Und für ja, meine erste Frage war natürlich nach dieser Johnson-Wende damals, was war das jetzt, eine Wende? Also sind wir jetzt einfach in ein neues Stadium getreten, dieses Konfliktes, dieses Krieges? Oder ist es einfach nur das Ende von dieser 6-monatigen Blockade und weiter sind wir nicht? Und die USA und Russland und Ukraine sind etwa genau da, wo wir vorher waren, nur dass sich Russland verschätzt hat und diese Hilfen nicht bis zur Wahl blockieren konnte. Ja. Und für mich sieht es so aus, dass es da keine Neuorientierung in der US-Politik gibt.
Das mag sein. Ich mag hier anknüpfen an das, was Martin Sauerbrei gesagt hat, nämlich, dass es sich hier um einen sehr, sehr guten, auch wahltaktischen Move der Demokraten handelt. Man könnte sagen, dass Biden damit jetzt gesagt hat, ich will gewinnen. Denn Trump sieht im Moment ja nicht sehr gut aus mit den ganzen Sachen. Er sieht insgesamt nicht sehr gut aus.
Was will er gewinnen? Den Krieg oder die
Wahl? Die Wahl. Ach, den Krieg.
Biden sagt, ich will die Wahl.
Der Krieg ist sekundär. Wir reden über den US-Präsidenten. Der US-Präsident möchte die Wahl gewinnen. Das ist das Wichtigste auf der Welt.
Aber es ist aber keine Nachricht.
Ja. Nee, eine Message. Eine Message. Also so ein Move zu sagen, okay, wir haben das jetzt so gezogen, dass wir das ganze Hickhack, guck mal, immer vor dem Hintergrund dessen, dass Biden, wenn er gewollt hätte, auch unabhängig vom Kongress Militärhilfe leisten könnte. Er hätte das die ganze Zeit tun sollen. Die einzige Erklärung war immer, er macht das nicht, um nicht Trump die Munition im Wahlkampf dafür zu liefern, ihn wegen hier Geldverschwendung in einen sinnlosen Ukraine-Krieg und noch am Kongress vorbei, undemokratisch, so von wegen, das ist hier against the people und so etwas, dann die Stimmung zu verbreiten, dass das Volk eigentlich gegen diesen Krieg wäre und er ihn doch in 24 Stunden beenden könnte. Das alles wollten sie ihm also nicht zugestehen, haben den schwarzen Peter im Kongress den Republikanern gegeben und gesagt, guck mal, was ihr damit macht. Die Republikaner haben das Ganze endlos in die Länge gezogen, soweit der Trumpsche Wahnsinn reicht. Und die Demokraten haben sich angesehen, okay, wie lange kriegt die Ukraine das jetzt alleine schon hin? Ja, April, Mai werden sie schaffen. Um jetzt zu sagen, babam, jetzt ist Papa Biden da, unterschreibt das ganze Ding und du hast einen Stimmungswechsel, zumindest im Rahmen derjenigen, die genau darauf gewartet haben, nennen wir es mal so Team Nabokov, um zu sagen, jetzt geht's los. Und wenn du es jetzt hinkriegst, dass du sowohl im Informationskrieg als auch im realen Krieg die Oberhand gewinnst wieder, Nicht unbedingt durch eine ukrainische Offensive. Das wäre, glaube ich, sehr vermessen jetzt in
diese Richtung Narrativ, zu gehen. Ne?
Es geht um das Narrativ. Und da würde ich sagen, hier zum Beispiel, ja, kann ich mir jetzt, es ist nicht ganz ausgeschlossen, wie ich vorhin sagte, dass man auch mal auf die Krimbrücke jetzt guckt im Mai. Denn Budanov mag sowas auch, ne? So diese Psycho-Symbolspielchen. Oder dass sie dann sagen, ach, Krimbrücke muss nicht Mai sein. Aber sie schalten ja jetzt gerade schon die Flugverteidigung auf der Krim aus mit Atacams.
Und dann, ach ja, dann übrigens Atacams, ne? dass es gleich 1000 sind, das ist auch eine. Auch wenn es nur wieder monatlich dann nur eine Milliarde ist, das ist ja bestimmte Waffentypen, die halt nicht geliefert wurden und so weiter. Wenn sie dann in so einer großen Stückzahl dann auf einmal geliefert werden, ist dann auch eine Message. Ja, ja.
Bei Atacams 1000 wollte ich auch noch mal nachgucken, woher das kam, weil das mag die Relation sein, aber auf den ersten Blick erschien mir das so unglaublich kosmisch. Aber egal, das kann man. Aber auf jeden Fall haben sie die ja jetzt auch schon. Und aber kannst du dieses Szenario nachvollziehen, Dimitri?
Ja, kann ich. Mhm.
Also das wäre dann jetzt halt ein sehr, ja. Okay, 5 Euro fürs Phrasenschwein oder so etwas, heißer Mai oder so etwas, der einen da ja war. Hier, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja. Ja. Hier, warte mal, Timur Ivanov haben wir ein bisschen schnell abgebügelt, dann auch nur im Zusammenhang mit Bevcik und Team Nawalny. Da wollen die Zuschauer Infos haben. Wer ist dieser Mann? Warum wurde er verhaftet? Ist er ein Verräter oder nur ein Korruptionär?
Dann lass mich doch mal ein bisschen abklopfen. Und ich finde, wir sollten hier ruhig mal den großen Bogen nehmen, da wir ja vor diesem großen Mai stehen. Buzhegetovic noch mal hier auch zu porträtieren. Sergei Shoigu. Dimitri, erinnerst du dich, du hattest mal die Frage gestellt, wer denn überhaupt reale Präsidialambitionen in Russland gehabt hätte? Und da waren wir so auf, ne, Nawalny in den Zoff gekommen und dann die gähnende Leere. Und da hatte ich mir damals schon gedacht, ja, einen gab es, der hätte in die Richtung gehen können, wenn er nicht so unglaublich gemütlich, selbstzufrieden und eigentlich eher auf Urlaub gestrickt wäre.
Shoigu.
Shoigu natürlich.
Shoigu. Ja, ja, für mich ist er der Prinz. Der hat sich in dieser Prinzenrolle bequem gemacht und dachte, der ist ein gemachter Mann, weil Putin den zum Nachfolger wählen wird.
Ja, er hat die Prinzenrolle eher mal wörtlich verstanden, wenn mir dieser Karlauer hier erlaubt sein soll, und sich mit der Schokolade auf die Couch verzogen und gedacht, gibt so viele schöne Frauen und ich bin ja auch kein Schlechter. Shoigu war, und das weiß ich noch aus meiner Zeit in Russland, mit allen Attributen eines kommenden Politstars ausgerüstet. Ja, also 1994 wurde er ja dann Katastrophenschutzminister, sah in Relation zu allen anderen blendend aus, war ja auch noch recht jung, hatte diesen sibirischen Touch mit seiner Herkunft aus Tuva an sich. Katastrophenschutz ist ja auch eine geile Sache, so in diesem aufkommenden Neomachismus, der sich ja dann in den 2000ern so richtig mit Putin rumsuhlte. Ja, er war der Buddy in Sibirien und gehörte zur großen russischen Dreifaltigkeit, nämlich Lavrov, Shoigu, Putin. Das war das heilige Dreieck der Propaganda. Aber 2012 kam er dann eigentlich an seinen politischen Endpunkt als Gouverneur im Oblast Moskau. Und ich glaube, er wäre damit total zufrieden gewesen. Ja, auf Oblast-Ebene die Korruption verwalten, schönes Leben machen, Rublevka wohnen. So kann es gehen. Und ab und zu mal mit dem Präsidenten in die Taiga fahren zum Urlaub, damit er sich da wieder als Obermacho präsentieren kann. Aber es kam anders und er musste Verteidigungsminister werden. Serdjukov war, glaube ich, der Vorfolger, der Vorgänger, der damals noch die Korruption in der Armee bekämpfen sollte, beziehungsweise diese sehr klägliche russische Armee von 1 Million runtergewirtschafteten Soldaten irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Also Großprojekt natürlich, denn das war 2012, also das können wir so als Anfangspunkt des großen putinoiden Wahnsinns ja nehmen. Von da an ging es nur noch vorwärts, vorwärts in Richtung Weltmacht oder was auch immer.
Ja, warte, kann ich da ganz kurz mal einsteigen? Von ja. 2008, also von Georgienkrieg, von der miesen Performance 2008 im Georgienkrieg bis 2012 hat also Russ und Putin sich dieses Märchen aufbinden lassen, man könne die russische Armee reformieren, nach NATO-Standards und so hat man immer betont. Ja, also die PR-Abteilung um Serdjukov hat dann mit Narrativen gearbeitet, wie nach NATO-Standards, wir werden eine moderne westliche Armee nach NATO-Standards. Wir entkrempeln uns von der sozialistischen oder sowjetischen Kruste, das Offizierskorps, also dieser Wasserkopf, dieser Offizierswasserkopf wird abgebaut, wurden ganz viele Generäle entlassen, frühpensioniert und so weiter. Ne? Also ja, und nach gerade mal 4 Jahren hat man eine 180-Grad-Wende wiederum eingelegt, wieder back to the roots und wieder zu dem, was man kann. Ne? Weil die russische Armee kann halt nur das, kann halt nur eine kleinere rote Armee sein und kann nichts anderes.
Bevor wir jetzt von Shoigu zu Ivanov kommen, darf ich hier noch einen kurzen Treppenwitz der Geschichte einbauen. 2011, ein Jahr bevor Shoigu Verteidigungsminister wurde, war Lothar de Maizière, SPD, Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, zu Besuch in Moskau. Und er sagte damals zu noch Verteidigungsminister Serdjukov, dass ja Deutschland ein sicherheitspolitisches Interesse an einer modernen und gut geführten russischen Armee habe.
Ja, man weiß ja warum.
Damit wurde dann Shoigu beauftragt und er nahm aus dem Oblast Moskau den Herrn Timur Ivanov mit, langjähriger Shoigu-Buddy, und machte ihn zum Vize-Verteidigungsminister. Von da an Ivanov ein illustres Leben führte, denn er war für den Sektor zuständig, und das wissen wir auch hier in Deutschland, vor allem wer sich ein bisschen im Ruhrgebiet auskennt, the mother of all corruption, der Bausektor. Ja, also wo gehobelt wird, fallen Späne. Und Ivanov war Jahre zuständig für alle Aufträge des Verteidigungsministeriums zum Bauen. In letzter Zeit auch für den Wiederaufbau in Mariupol. Liebes deutsches Unternehmen Knauf, ist da eine Verbindung? Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Ivanov, gegen ihn wurde lange Zeit Material gesammelt. Die Sachen gehen wohl mindestens auf die letzten 4, 5 Jahre zurück. Und Konflikt bestand oder besteht wohl zwischen ihm und dem Militärgeheimdienst. Könnt ihr euch noch erinnern an den Typen, der in Rostov neben Prigozhin saß, als er da die Stadt eingenommen hatte und sagte, als Prigozhin meinte, ja, wir wollen jetzt hier die Stadtregierung und so weiter, die Oblastregierung, und meinte, ja, dann oder die Militär, das Militärkommando, ja, und holst du doch. Das war Alexejew. Das war Alexej vom Militärgeheimdienst. Und da soll es wohl auch gegangen sein um die Neuverteilung der afrikanischen Aktiva nach dem Tod von Prigozhin. Nutznießer des Ganzen scheint aber eindeutig jetzt der FSB zu sein. Also Clan Patruschew. Und eine Version wäre, okay, man kündigt an, jetzt im Zuge der maischen Neuverteilung, Neuaufstellung der Kreml-Elite, hat man Ambitionen, das Verteidigungsministerium zu übernehmen. Na, was ein krasser Move vom Clan Patruschew wäre. Andere Seite wäre zu sagen, ja, Putin hat Shoigu zu verstehen gegeben, dass niemand unantastbar ist. Denn dass Shoigu überhaupt noch Verteidigungsminister ist, ist ja nur dieser großen, inerten Masse dieses Frankenstein-Faschismus zu verdanken. Denn Putin hätte so viele Gründe gehabt, Shoigu schon längst zu schassen, hat er nicht getan und wird es vielleicht auch jetzt nicht tun. Also das ist für mich die erste Frage, ob Shoigu diesen Monat Mai noch überlebt und wofür diese Kampagne jetzt eingesetzt wird.
Jo, sind wir gespannt, ne? Aber überraschen würde es euch nicht, haben wir schon bei Prigozhin gesagt. Wenn Prigozhin weg ist, kann Putin auch Shoigu endlich loswerden.
Ich meine, die Umstellungen, die sind durchaus bemerkenswert. Also wir haben diese Shoigu-Frage, wir haben dieses wabernde Thema Kadyrov. Ob es jetzt da die Kadyrov-Nachfolge jetzt schon geht oder ob der auch ausgestopft werden soll, ob dieser Alaudinov jetzt aufgebaut werden soll und wenn ja, als was? Also Tschetschenien ist ja gerade auch sehr, sehr virulent.
Ja, haben mich viele Leute gefragt letzter Zeit. Lass mal kurz quatschen drüber. Also was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Möglichkeit A, Kadyrov kann sein Reich an eins seiner Kinder vererben. Kriegt das irgendwie erfolgreich hin? Es bleibt in der Dynastie, eine dynastische Macht, ein dynastischer Machttransfer. So. Möglichkeit 2, der Kreml, die föderalen Strukturen nehmen eine Neuaufteilung dieser Verbindung Tschetschenien-Moskau vor. Sprich, es wird ein Kremlmann installiert und das Kadyrov-Clan muss sich seine Macht irgendwie teilen mit dem neuen Mann. So. Alaudin, vielleicht. Also zumindest ist da viel im Vordergrund, ne, letzter Zeit. Ist so ein, hat eine, unabhängig von Kadyrov, eine Loyalität zu Putin. Ist ein Held Russlands, glaube ich, auch, oder? Sonst würde er ja nicht auf so großen Kongressen auch sprechen dürfen. Ja, muss er sein. Also so eine Art ein russischer Held aus Tschetschenien, der unabhängig von Kadyrov-Clan sich Meriten erworben hat. Sage ich es mal so. Also das wäre. Der Kreml setzt irgendwie einen eigenen Mann ein. Nicht Kadyrov setzt seinen Mann ein und kann das durchboxen, sondern der Kreml setzt seinen Mann ein. Das wäre Variante 2. Variante 3. Was ist noch eine dritte? Was könnte noch passieren?
Variante 3, ich meine, lass es nicht außer Acht. Du bekommst
Aufstand.
Aufstände beziehungsweise gewaltsame Auseinandersetzungen in Tschetschenien.
Ja, genau. Also der Machttransfer geht gar nicht flüssig irgendwie über die Bühne. Genau, also ich habe jetzt nur gedacht an warum denke ich so? Tschetschenien war ein Konfliktherd und Putin hat seine Macht begonnen, indem er diesen Konfliktherd befriedet hat oder scheinbar befriedet hat oder zumindest das Narrativ durchsetzen konnte, durchdrücken konnte, dass er es befriedet hat. Und Kadyrov war einer von diesen Bausteinen. Zuerst sein Vater, dann der Sohn, den wir kennen. Und diese Konstruktion ist jetzt in Gefahr. Ja, es kommt, Kadyrov ist krank, todkrank. Und nähert sich seinem Ende und es wird halt überlegt und alle bauen schon mal vor, was machen wir im Fall der Fälle, wo diese Konstruktion, die 20 Jahre gehalten hat, brüchig wird. Und da gibt es im Grunde für einen geplanten Transfer zwei. Die dritte Option, irgendwie Aufstände und Chaos und irgendwas passiert da in Tschetschenien, das ist eine Option 3, genau. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht. Das war.
Ich finde die Figur des Alaudinov am interessantesten, denn er ist so ein ästhetischer Hybridfall. Er ist der erste Tschetschene jetzt, glaube ich, in diesen Rängen des Verteidigungsministeriums. Und er ist auch der einzige Tschetschene, der in einem akzentfreien moskowitischen Russisch Allahu Akbar schließen kann, nachdem er Putin hat hochleben lassen. Das ist schon eine interessante ästhetische Mischung, auch wenn wir von Ideologie reden, denn das hatte ich ja oft gesagt, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Hamas, die Putin ja in ihrer Vorgehensweise auch 1:1 kopiert, beziehungsweise dass ja kein Unterschied mehr besteht zwischen dem terroristischen Art und Weise Krieg zu führen, wie Putin das in der Ukraine macht oder der Hamas gegen Israel, dass ihm aber diese ideologische Anbindung an die Bevölkerung ja fehlt. Die ist nicht, die wird imitiert, die wird versucht irgendwie am Leben zu halten mit Gojda hier, ich bin Russe da, aber so richtig verfängt das Ganze ja nicht. Wo du das hast, ist dieses tschetschenische faschistoide Kalifatprojekt oder was auch immer das da sein soll, was sich Kadyrov mit seinem Clan aufgebaut hat. Und Alaudinov, das ist jetzt, das ist so ein bisschen so wie im Herrn der Ringe, als man die Orks mit Elben oder sowas gekreuzt hat und dann diese Urukai rausbekommen hat vielleicht. Oder auf der einen Seite ist da natürlich dieser echte Soldat, dieser echte Kämpfer, was wir ja in dieser drastischen Tschetschenien-Ästhetik auch immer haben von den Kadyrovzi, wie schrecklich sie sind mit ihren langen Bärten und ihren Enthauptungen, also diese ganze psychologische, ästhetische Kriegsführung, das hat er, aber wirkt dabei präsentabel auf einer Moskauer Bühne. Ja, das ja, ist, das macht ihn zu einem interessanten Player. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß nicht, was da jetzt polittechnologisch im Kreml hintersteht. Aber ich denke mir, da werden wir im Mai schlauer, denn die Fragen müssen ja jetzt auch beantwortet werden. Denn Kadyrov, ich meine, die Novaya Gazeta Europa hat da, Martinov hat da lange viel drüber geschrieben, wie krank Kadyrov eigentlich ist. Michael Naki wünscht sich, dass Kadyrov noch bis 2015 durchhält, weil 2015, weil er meinte, es wäre ganz hervorragend, wenn 2025 dann, also bis nächstes Jahr, so habe ich 2015 gesagt?
Ja, ja, ja.
2025 meinte ich, dass er das noch ein bisschen hinzieht, dass die Unruhen in Tschetschenien erst beginnen, wenn die Ukraine auch wieder zur Offensive bereit ist. Denn so ein Tod von Kadyrov, ja, ist der überhaupt noch handelbar für Putin?
Ja, wenn die mit Alaudinov da rechtzeitig zur Stelle sind und das alles framen, doch. Die ganzen Töchter von Kadyrov werden irgendwie in irgendwelchen Stellungen, also irgendwelchen Posten abgefunden. Ah, wird schon gehen. Ja,
okay, pass auf. Dann
die bereiten sich ja schon lange drauf vor.
Dann machst du, wie schon manchmal gemutmaßt, Solotow zum neuen Innenminister. Und setzt hier den kranken Sohn da von ihm, diesen Adam Kadyrov-Sadisten, machst du zum Chef der Rosgwardia.
Ja, irgendwie so.
Passt
so,
doch, auch weil, ne, weil die ja, Kadyrovze doch so und so Rosgwardia sind, dann kannst du auch da anfangen. Ja, guck, hier, das ist doch mal Polittechnologie im Kreml-Denken.
Ich denke, so ist auf jeden Fall der Entwurf, ne? wie das über die Bühne gehen soll.
Kolokoltsev muss so und so weg als Innenminister, das noch Post-Krokus und so, das kann alles in die Mülltonne. Eine interessante Variante, zwar ziemlich abgefahren mit diesem 16-jährigen Irren, aber...
Ja. Hier der Alaudinov, ne, wo du vorhin sagst, Kreuzung von Inken, Elfen und irgendwas anderem. Für mich ist er wie so eine neue Generation oder so. Also wenn man diesem Kreml-Narrativ folgt, wir haben Tschetschenien wieder eingegliedert, so ins Imperium. Und dann hast du ja am Anfang diesen treuen Beweis von Kadyrov, der schwach glaubwürdig war, der das immer wieder bekräftigen musste mit starken Videos und so weiter. Also bin der erste Infanterist Putins und seine rechte Hand und was nicht alles. Aber das brauchtest du ja auch alles nur bis 22, bis zum großen Krieg. Ne? Seine innenpolitische Funktion hat der verloren. Also der hat für den Kreml gar nicht mehr so den Zweck, die Notwendigkeit der Kadyrov. Ne? Und dadurch ist seine Position natürlich auch schwächer geworden. Ne? Weißt du ja auch selber. Ja, ich tippe auf hier Alaudinov und dass der Kreml da seine ganze Story durchkriegt, wenn es noch dieses Jahr über die Bühne geht.
Interessant. Ja, wir werden sehen. Und zwar in nicht allzu ferner Zukunft. Sollen wir ein bisschen Rückblick halten auf den Livestream? Noch einmal darauf eingehen und
ich fange an. Die beste Stunde war die letzte halbe Stunde, da haben wir nämlich nur Quatsch gemacht.
Das hat, ja, nicht nur. Ich fand Andreas sehr beeindruckend mit seiner Polit-Polemik. Wer sich das anhören möchte, das ist die letzte halbe Stunde, glaube ich, oder dreiviertel Stunde im Stream. Das war großartig. Ja. Wir werden ihn kennenlernen, denn auch hier nochmal gesagt, für unsere treuen Podcast-Hörer über Spotify, Apple Podcast und angeschlossenen Sender, die jetzt nicht den YouTube-Kanal haben. Wir sind auf dem Zukunftsforum in Dresden und darüber haben wir lange geredet. Am 10. Mai. Wir sind am 11., glaube ich, dran, ne?
Ich glaube.
Schön.
Wir dürfen uns ein bisschen präsentieren. Lieb ist man zu uns.
Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass man da eingeladen wird von solchen Enthusiasten wie Peter es einer ist. Fand ich großartig, wie er erzählt hat.
Ja. Ja, ja.
Und natürlich, ich meine, sobald du Thomas Lörs die Top 5 machen lässt, dann verwandelt er sich zum Reich Ranicki. Ne? Er kennt ihn hier sozusagen.
Ich habe schon in der letzten Stunde immer wieder auf ihn geblickt und überlegt, wie ich ihn einbauen kann.
Nee, wer glaubt, dass Thomas Lörs nicht zu Wort kommt, der möge sich den Livestream anhören, die Top 5. Und da ist wirklich, also da geht
da
er vollkommen ab. Ja, keine Chance. Wie weit bist du in deinem Prantl, Thomas?
Quäle ich mich durch. Und dann kommt er irgendwann doch mal wieder auf Putin zu sprechen. Jetzt. Und dann ist er wieder weg.
Du hast doch letztens was geschrieben, ne, wo er wieder was verglichen hat.
Boah, ja, die Gaub. Hatte Florenz Gaub, das kennen wir ja alle, das Zitat von der Gaub, wo sie die Russen denken anders, haben einen anderen Bezug zur Gewalt. Sie sehen europäisch aus, sind aber keine Europäer. Den Teil zitiert er und sagt, hat er dann jetzt über sie gesagt, das sei überheblich und mit diesem, was sie damit Gewalt meint, was auch immer sie damit meint, mit Gewalt in der russischen Gesellschaft, das weiß man ja nicht. Das weiß keiner, wie die russische Gesellschaft tickt. Und ich denke so, da habe ich doch schon mehrere Bücher gelesen, die alles genau beschreiben. Die müsste Herr Prantl mal lesen. Also, nee. Also das Buch, ich lese noch bis zum Ende durch. Dann verreiße ich es. Mal gucken, es ist aber eigentlich, ist und bleibt ein sinnloses Buch.
So, warte mal, du verreißt es und dann in welcher Form? Schriftlich oder machen wir ein Video oder was machen wir?
Also ich mache definitiv wieder eine Rezension mit. Mhm. Das auf jeden Fall, aber ich hoffe ja, dass ich mit den Ukrainki, einen von denen, ich habe den Namen vergessen.
Sabine vielleicht?
Gott. Dass ich mit denen das bespreche.
Ja. Katja. Die haben geschrieben.
Kati.
Die wären gerade sehr busy und hätten viel zu tun, aber die melden sich auf jeden Fall, ja.
Ja, wir können dann ja, wenn wir die Zeit finden, ich mache mir ein paar Notizen und dann können wir das nochmal.
Das zeichnen wir aber schön auf und starten eine Videoserie über deine Buchrezension.
Ja.
Lörs liest.
Die muss ich mal ein bisschen ankurbeln und ein bisschen mehr.
Nee, nicht ein bisschen. Das musst du hier richtig mit Feuer und ordentlich machen. Das mit einem großen Knall und Bums.
Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Die Osteuropäer Literatur muss raus. Viel zu wenig, die das lesen.
Gut, gut. Reden ist gut. Es ist schwieriger als Schreiben und es ist gebunden an die Zeit. Ne? Also wenn du schreibst, dann bist du ja in deiner eigenen Zeit. Ne? Wenn mit jemand sprechen musst vor Kamera und die anderen können es gucken, ist es irgendwie eine andere Liga, ganz andere Dimension. Ne? Macht aber auch viel mehr Spaß, die eigenen Gedanken zu entwickeln mit anderen zusammen.
Mhm.
Weißt du? Mach das mal ruhig, weil hier läufst du so ein bisschen, wir dominieren das hier so weg, weißt du? Und das wäre aber deine Bühne, dein Haus. Mhm. Du bestimmst die Regeln, du bist der Hausherr. Mhm. Dein Thema, weißt du? Das wird gut.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir freuen uns ja auch alle schon sehr auf die nächste Rezension.
Ja, Prantl.
Ja.
Der.
Ich bin immer noch dafür, dass du das mit einer Partnerin zusammen machst, aber schau mal, ob du die Idee gut findest. Lasst mich hier aber noch einmal auf die Ukrainki hinweisen, für die wir eine Versteigerung ins Leben gerufen haben. Wir haben nämlich Merchandising, ja, die Russland Watch hat Merchandising, dank Thomas Lörs. Wir haben eine Russland Watcher Tasse. Schaut sie euch an. Wir haben sie bei Ex-Twitter eingestellt und wir versteigern sie gegen Höchstgebot und der Erlös dieser Versteigerung wird dann an die Ukrainki weitergegeben, die wir hier schon oft erwähnt haben und die wir auch heute Abend grüßen wollen. Meine Lieben, schließen wir oder hat Dimitri noch ein Snippetto?
Thomas, hast du die Tasse gerade parat? Kannst du die in die Kamera halten?
Machen wir mit Video.
Ich will da was erkennen. Ist da bei dem Watcher, bei dem ER etwa, hinten, bei dem HER, kannst du mal gucken, Thomas, ist da so ein Kreis? Kannst du da mal drauf gucken?
Nee, das ist schwarz.
Alles nur schwarz, kein Kreis?
Mhm.
Okay.
Es ist also eine Originaltasse, ganz schwarz, ohne Kreis.
Nee, weißt du warum? Ich frage, kennt ihr diese Briefmarke, wo das Flugzeug falsch rumgedreht ist? Oder was ist das, diese so ganz, oder ein Penny, der irgendwie falsch rum geprägt wurde?
Du meinst, sie wäre noch als einzige Tasse noch wertvoller, wenn sie ein Fehldruck wäre. Das wäre natürlich
Fehldruck.
Cool.
Die, nee,
ein Unikat
Fehldruck wäre noch gut, dann wäre ich nicht schuld gewesen. Nee, ich habe bei Canva irgendein Element vergessen, da rauszunehmen. Und das kann man sehen. Da ist eine Stelle ist ein bisschen weniger schwarz als das Rest vom Schwarz.
Ich habe schon gesehen, ja.
Ich bin ganz hervorragend, wie Dimitri hier den Wert unserer Tasse in die Höhe schraubt gerade. Denn ihr seht, wir haben extra auch eine spezielle Designfirma damit beschäftigt, unser Logo zu entwerfen. Ja, ja. Nein, ihr könnt diese Tasse auf jeden Fall ersteigern. Wir wissen noch nicht ganz wie, aber ihr könnt uns hier einfach Nachrichten zukommen lassen, wie viel ihr anlegen wollt. Und dann machen wir eine offizielle Übergabe und spenden das Geld weiter. Das war es aber für die Watch heute. Wir hören uns wieder spätestens im Monat Mai. Und dann ist es noch nicht einmal mehr eine Woche, bis wir dann in Dresden sind. Wir dürfen also schon langsam nervös werden. Habt eine gute Woche, bleibt uns gewogen und bis dann.